labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Hi, hallo, herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, einer Produktion von Sofacoach mit mir, Janni Imhoff, und meinem Dauergast, Abel Xavier
Unsinn.
Hallo, Abel Xavier Unsinn, wie geht's?
Ja, gut geht's. Das Licht geht draußen nicht an, aber der Kopf ist wach. Insofern können wir loslegen und lustige Sachen erzählen.
Genau. Es ist Frühwinter 2020, daher wenig Tageslicht, aber wir haben trotzdem Bock. Und worauf wir Bock haben und was wir hier machen, erzähle ich jetzt mal ganz kurz. Wir sind ein kleiner, heiterer, unterhaltsamer Geschichtspodcast, wo ich alle zwei Wochen bzw. alle zwei Monate eine lustige Geschichte, eine interessante Person, eine strange Begebenheit aus der Weltgeschichte vortrage und mein Gegenüber Abel Xavier Unsinn auf die falsche Fährte locke zwischendurch.
Richtig.
Bis wir dann beim Thema angelangt sind. Da sind wir hier, weiß Gott, nicht die Einzigen. Wir machen das halt ja trotzdem, weil wir Bock drauf haben. Und genau. Wir steigen auch heute an. Wir sind heute im 20. Jahrhundert.
Ah.
Und das heißt, wir haben ja sonst immer sehr viel in unseren vergangenen Folgen, in unseren Prototyp-Folgen, immer sehr viel mit Otto von Bismarck, der Wuchtbrumme aus Schönhauser an der Elbe, zu tun. Und auf dem Bismarckometer, ja, ist die Folge heute. Er kommt nur einmal vor.
Genau.
Aber er kommt natürlich vor.
Genau. 0,7.
Und der Titel der heutigen Folge lautet: Beeil dich, du Flitzpiepe, ab 12 arbeiten wir für die Gegenseite.
Ah, so.
Klingelt da schon was?
Flitzpiepe klingt eher so in Richtung Dieter Hallervorden.
Dieter Hallervorden wird am 5.9.1935 in Dessau geboren. Er beginnt 1953 ein Studium der Romanistik an der Humboldt-Universität, geht 1958 aber in die Bundesrepublik Deutschland. 1960 gründet er in Berlin das Kabarett Die Wühlmäuse. Und ich glaube, die meisten Leute kennen Dieter Hallervorden einfach sehr, sehr gut, der ja auch bis ins hohe Alter einfach immer noch aktiv ist und rundherum ramentert. Und wie ist so dein Verhältnis zu Dieter Hallervorden?
Ja, Moment mal. Du willst jetzt nicht sagen, dass Dieter Hallervorden jetzt die richtige Assoziation war für dieses Thema.
Ja, absolut.
Ach, das ist lustig. Ja. Dieter Hallervorden ist total wichtig. Dieter Hallervorden ist, ich komme ja aus einem eher bildungsbürgerlichen Haushalt und deswegen ist da natürlich eher Loriot der Go-To-Guy gewesen, wenn es um Humor geht, und nicht Dieter Hallervorden. Dieter Hallervorden war dann doch eher so der Kinderhumor, auch wenn das natürlich gar nicht dem gerecht wird unbedingt. Der ist mir dann halt vor allem durch seine Sketche vielleicht bekannt gewesen. Seine Spielfilme sind mir eigentlich tatsächlich nie so richtig, also Palim Palim ist, glaube ich, aus dem Sketch, aber das ist alles nicht so, da bin ich nicht textsicher. Außer, dass man natürlich weiß, dass er irgendwie so aussieht wie Karl Dall, aber den Anspruch von Loriot hat. An sich. So ein bisschen.
Interessant. Super Einschätzung.
Ja, so ein bisschen wie die total so ein bisschen, ja, Realität darstellen irgendwie, so ein bisschen, und auf seine, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es ein bisschen sein Spätwerk, was dann eher in die Richtung schwankt.
Ich glaube, Dieter Hallervorden hat eine enorme Bandbreite. Du hast seine Spielfilme erwähnt, er hat Sketch-Comedy gemacht, viel Kabarett und auch ganz wenig ernste Sachen. Ja. Kennst du den Fernsehfilm Das Millionenspiel von Wolfgang Menge?
Ja, das ist doch einfach Total Recall auf Deutsch, oder?
Nein, das ist Running
Man. Running Man auf Deutsch.
Entschuldigung. Beziehungsweise, ja, ich denke, Stephen King wird das Ding mal gesehen haben. Ich habe neulich auch einen Trailer gesehen für irgendeinen Film, wo ich mir gedacht habe, Typ lässt sich für Geld jagen? Warte mal, das gab's doch schon mal. Check das mal aus den 70ern von Wolfgang Menge mit Dieter Hallervorden als der Boss der Köhlerbande. Er hat volles Haar oder ein Toupet und eine richtig dicke Wumme. Und das ist schon strange. Also es kommt ein bisschen Tarantinesque. Das ist ein echt guter Fernsehfilm.
Und das ist vor Stephen King?
Ja, weit vor Stephen King. Also es ist, bevor er das hat er ja auch, Running Man hat er unter dem Pseudonym Richard Bachman geschrieben. Mhm. Ich meine Anfang der 80er. Und dann wurde es halt in den Ende der 80er oder Mitte 80er oder sogar Anfang 90er mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle als Running Man verfilmt.
Ja, Millionenspiel habe ich mal gesehen, fand ich auch total gut. Gerade weil es halt das Design eines deutschen Fernsehfilms hat, aber dann plötzlich so eine wahnsinnig ernste und coole Story auch, die auf jeden Fall spannend ist. Wer ist denn nochmal, wer ist denn da der Running Man eigentlich? Ist das nicht auch ein wer Bekanntes?
Ja, ganz berühmter Berliner Schauspieler mit so große Augen und Tränensäcke. Den Namen kriege ich jetzt auch nicht mehr hin, aber ich weiß, wer den Moderator gespielt hat. Dieter Thomas Heck.
Ja, eben, genau.
Ich weiß gar nicht, ob die dem erzählt haben, dass das eine ernsthafte Geschichte ist oder ob er das einfach durchmoderiert. Ach so, der wird dann erschossen. Jo, okay, die denken sich ja immer was Neues aus in Mainz, ne?
Ja.
Keine Ahnung. Dieter Hallervorden hat dieses Jahr einen Corona-Song gemacht.
Nein.
Ja, deshalb müssen wir jetzt dringend über was anderes reden. Nämlich über die zweite Inspiration oder eigentlich die Hauptinspiration für die heutige Folge kommt vom amerikanischen Sänger und Songwriter Warren Zevon. Wir hatten gestern kurz am Telefon drüber gesprochen. Hattest du mal die Gelegenheit, in irgendwas reinzuhören?
Ja, ich habe mir die Werewolves of London angehört und es ist dieser typische Fall von, man denkt, ja, das kenne ich, und dann hört man genau hin und weiß man eigentlich auch nicht so wirklich, ob man es wirklich schon mal kennt. Hat wahrscheinlich jeder mal gehört. Dann habe ich gelesen, ich habe den Wikipedia-Artikel überflogen, dass es eine exponierte Rolle in einem der ersten Kinofilme, den ich selber im Kino gesehen habe, gespielt hat, nämlich Der Farbe des Geldes. Wenn ich nicht alles durcheinander bringe, ist das ein Film, wo Tom Cruise irgendwie so ein Billardspieler spielt und von, lass mich lügen, Gene Hackman, kann auch wer anders sein, so quasi unter seine Fittiche genommen wird.
Ich lege mich fest, es war Paul Newman.
Ja, Man halt.
Ja, man. Und ja, Warren Zevon, ich kannte ihn auch nicht. Er ist mir so hochgespült worden. Und dann bin ich da total fasziniert gewesen und in so ein YouTube-Rabbit Hole runtergegangen. Entschuldigung, kleines Bäuerchen. Genau, manche können ihn kennen aus David Lettermans Late Night Show. Da war er sehr, sehr oft zu Gast. Also wer gerne mal irgendwie alte Kamellen von Letterman auf YouTube sich anguckt, kann man auch machen. Es gibt ein Ding aus dem Jahr 2003, das war sein letzter Auftritt bei Letterman, und er war zu dem Zeitpunkt sterbenskrank mit Lungenkrebs, und er gibt eine Stunde nochmal unheimlich Gas, und das letzte Lied, was er da spielt, heißt Roland the Headless Thompson Gunner.
Okay.
Und das ist von seinem unglaublich geilen Debütalbum Excitable Boy von 1978, und alle Leute, die jetzt hier das gerade an einem digitalen Medium hören und sich nicht auf dem Tape aufgenommen haben, können jetzt bitte nochmal sich Roland the Headless Thompson Gunner anhören. Ich zitiere kurz auf den Text. Roland was a warrior from the land of the midnight sun, with a Thompson gun for hire, fighting to be done. The deal was made in Denmark on a dark and stormy day, so he set out for Biafra to join the bloody fray. Through 66 and 7 they fought the Congo War, with fingers on their triggers, knee deep in gore. Und es geht um Söldner.
Okay, ja.
Und ich war total fasziniert und bin dann darüber müssen wir was machen. Da habe ich geguckt, Söldner, hat es bei mir auch geklingelt. Und
aber 66, erstmal, 67, ja?
Kongo War, ich glaube, die Geschichte hinter dem Lied ist, dass er in der Kneipe jemanden getroffen hat und hat ihm die Geschichte erzählt und er hat das da so ein bisschen verwurstet. Und das ist halt alles fiktionalisiert.
Ja.
Der ist auch nicht wirklich kopflos dann rumgegangen. Ist ein super Lied. wie sieht es mit dir aus? Was assoziierst du so im Bereich Söldner? Also vielleicht für Leute, die unterm Stein wohnen und Lack trinken. Söldner sind Leute, die für Geld irgendwo Krieg führen im Auftrag der Leute, die Krieg führen.
Ja, ich als alter Historiker kenne das vor allem eher so aus dem, was ist das, frühe Neuzeit? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Hessen in den USA, die ja da eingekauft worden sind, um da irgendwie die Amerikaner Platz zu machen, von den Engländern, glaube ich.
Hm?
Deswegen ist der Hesse, glaube ich, in den USA immer noch ein Drohmännchen quasi für die kleinen Kinder. Was ja ein bisschen witzig ist, wenn man so den gemütlichen Hessen vor seinem Handcaster irgendwie sich vorstellt.
Ja.
Und ansonsten Söldner, so in der Neuzeit eher vielleicht so bei irgendwelchen britischen Kolonien, die da halt versuchen, irgendwelche lokalen Geschichten zu erobern oder sich da selber ihren Weg frei zu boxen. Und dann vor allem, glaube ich, ganz neu, der Podcast, der uns ja nur am meisten Vorlagen gegeben hat, ist ja der Dollop, den wir jedes Mal erwähnen. Da gibt es auch immer gerne mal wieder eine Folge über irgendwelche verrückten Söldner, die ihren eigenen Laden versuchen aufzumachen. Ja, und dann dabei irgendwie lustig scheitern. Und nebenbei Leute umbringen.
Steilvorlage. Siegfried Müller.
Oh.
Wird 1920 in Crossen an der Oder geboren. Ja. Mit 13 Jahren tritt er 1933 der Hitlerjugend bei. Ist, man würde heute, glaube ich, sagen, Early Adopter. Gefällt ihm gut. Im Oktober 1939 tritt er in die Wehrmacht ein und macht während des Zweiten Weltkrieges einmal die große Runde, alle Fronten außer Afrika-Korps. 1945 erhält er das Eiserne Kreuz erster Klasse. Gerade ist sein Bild weggegangen. Ich hoffe, wir nehmen weiterhin auf.
Hier steht es, geht's weiter. Ich habe nichts geändert hier.
Ganz geil. Und nach Eisernes Kreuz erster Klasse und wird 1945 verwundet, landet in einem Militärhospital und gerät in US-amerikanische Gefangenschaft.
Mhm. René Müller. Nee, wie heißt er mit Vornamen?
Siegfried.
Siegfried.
Ja, gut. Kriegt aber bald einen anderen Namen. Unter dem er eventuell auch bekannt Early Adolfer. Sensationell. 47 wird er entlassen und von 48 bis 56 dient er in den amerikanischen Labor Service Units.
Achso, Entschuldigung, da muss ich noch einwerfen, Söldner ist nicht letztendlich die Fremdenlegion der Franzosen letztendlich nicht auch eine Söldnertruppe? Das wäre meine erste Assoziation gewesen zu Söldnern. Ja.
Das ist eine exzellente Frage, nur die sind halt nicht extern, die sind halt wirklich Teil der französischen, du hast halt Leute, die nicht Franzosen sind, die Drecksarbeit machen in einer Militäreinheit, aber es ist noch ein bisschen anders aufgezogen. Aber ja, da sind halt viele auch von diesen Post-Zweiter Weltkrieg, da sind ja viele angeschwemmt.
So kam ich dazu, genau, okay.
Also mein Vater erzählt auch die Geschichte, er hatte mal so einen entfernten Bekannten, der ist dann irgendwann auch bei der Fremdenlegion, der ist irgendwie schiefe Bahn, Fremdenlegion, irgendwann zurückgekommen, traumatisiert, Selbstmord. Ich muss meinen Vater nochmal fragen, wie genau die Geschichte war. War da auch ein bisschen jung, als er mir die erzählt hat. Er ist in den Labor Service Units. Es ist so ein ziviler, beziehungsweise halbziviler Angestellter der US-Streitkräfte.
Okay.
Er ist da Wachmann. Erster Klasse, zweiter Klasse. Da ist so eine komische Karriere.
Wo?
In Deutschland.
Ah ja, okay. Also im Rahmen
in Westdeutschland, in der amerikanischen Besatzungszone. Wo genau, habe ich jetzt hier nicht mehr auf Lager.
In Hessen wieder. Ja.
I should think so. Genau, 1956, dann gibt es ja auch irgendwann die Bundeswehr wieder. Und die Bundeswehr wollte ihn nicht mehr haben. Er hatte wohl aufgrund seiner schweren Verwundung im Zweiten Weltkrieg, war er wohl auch irgendwie fitnessmäßig nicht mehr ganz auf der Höhe und er war hat es in der Wehrmacht zum Oberfähnrich gebracht, was jetzt auch kein Offiziersrang war und er war da nicht besonders wohl gelitten. Und dementsprechend wurde er nicht als Offizier für die neu gegründete Bundeswehr berücksichtigt, sondern seine nächste Station war ein Arbeitgeber, der möchte, dass er weiterkommt. Er hat für BP gearbeitet, British Petroleum. Ja, und dann hat sie nämlich doch nach Afrika verschlagen. Er hat nämlich Rommels Afrika-Korps hinterhergeräumt und war als Minenräumer unterwegs.
Ah, okay, damit BP da irgendwie sicher irgendwelche Bohrlöcher buddeln kann.
Yes. Ja. Danach geht Müller zurück nach Deutschland, findet aber nicht so recht im zivilen Leben Fuß. Immerhin gründet Familie, hat Frau und Kind. Aber Deutschland ist ihm nichts. Und 1962 geht er nach Südafrika und da lassen wir ihn erstmal, denn an dieser Stelle müssen wir, wie so oft, erstmal ein bisschen Kontext machen. Und für den Kontext machen wir eine kleine Pause. Ich habe ein bisschen noch hier was zu wuseln und wir sprechen uns wieder in wenigen Sekunden.
Sehr gut. Pause. Da sind wir wieder, die Sachen sind geregelt, die zu regeln waren und wir machen weiter.
Wir machen weiter im Kongo.
Ah.
Ja,
Ach, Kontext, genau, wir sind beim Kontext.
Ja, der Kontext, wir sind im Kongo-Kontext. Und es ist viel zu kompliziert für jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde angesäuseltes Palaver. Ganz kurz, in prähistorischer Zeit ist das Gebiet des heutigen Kongo von Pygmäenvölkern bewohnt. Über die Jahrhunderte wandern Bantu-Völker ein Sammelbegriff für viele diverse zentralafrikanische Ethnien. Zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert gibt es das Königreich Kongo und das unterhält mitunter auch so enge Beziehungen zu Portugal. Das waren die Entdecker, die da aufgeschlagen sind als allererstes. Und das endet dann halt wieder in Ausbeutung, Sklaverei und der ganzen kolonialen Gesamtscheiße. Im 19. Jahrhundert sind die Portugiesen weg vom Fenster und weder die Briten noch die Niederländer noch die Franzosen haben irgendwie groß Bock auf dieses Territorium. Ja. Dann kommt die von uns schon mal die Berliner Konferenz, auch bekannt als die Kongo-Konferenz. Ja.
1800, schlag mich tot. Wann war es nochmal genau?
1885, und da haben wir nämlich, warte mal, das Bismarckometer schlägt aus.
Oh, wow, wow, wow.
Aber nicht so sehr. Und auf Otto von Bismarcks großer Kolonialistensause schnappt sich Leopold II. Von Belgien den Kongo. Ja, kennen wir. Nicht für Belgien, sondern für sich selbst. Ah. Wer die Scheiße nachhören möchte und wie scheiße das ist und wie schrecklich das alles ist, könnt ihr euch am besten bei Robert Evans im Podcast Behind the Bastards über Leopold II. Und den Kongo anhören und den Kopf schütteln und die Hände. Es ist furchtbar. Und es sprengt den Rahmen hier. Entschuldigung. Das überspringen wir, das hört ihr jetzt woanders nach. Und 1960 erhält der Kongo seine Unabhängigkeit. Erster Ministerpräsident wird Patrice Lumumba, ein Verfechter der kongolesischen Unabhängigkeit.
Und Verfechter des alkoholischen Mischgetränks.
Kennt man in Deutsch, genau, das ist halt auch wieder so eine weirde.
Aber das ist eine Sache, ich bin ja dafür da, das Ganze ja ein bisschen von dem geplanten Gleise zu schubsen. Ja. Das ist eine Frage, haben wir die diskutiert? Vielleicht schon mal, bin mir nicht ganz sicher. Wo ich mich gefragt habe, ob der Lumumba ganz rassistisch nur Lumumba heißt, weil da irgendwie, das ist ja Kakao mit rum, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Weil er halt braun ist. Oder der Kakao ob der Lumumba heißt, weil der zu der Zeit erfunden wurde, wo der Lumumba gerade so ein großes Ding war, nämlich Ende, Mitte der 60er.
Ja. Exzellente Frage. Das ist wieder die Kulturgeschichte von Essen und Getränken ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache. Wir machen noch viel zu wenig über Nahrungsmittel und Getränke hier. Weiß ich nicht. Aber er hatte zu der Zeit natürlich eine gewisse internationale Bekanntheit, weil ja auch irgendwie alle in dieser Dekolonisation irgendwie dann noch alle mit reingepfuscht haben. Es kam ja dann auch ganz schnell im Rahmen des Kalten Krieges diese Stellvertreterkriege, dass sich sowohl die Mächte des Ostblocks als auch des Westens versucht haben, da reinzuzecken. Der übliche Kram, Rohstoffe,
Politische Hoheit und sowas.
Politische Hoheit, genau, letzten Endes. Da gab es noch Stellvertreter, genau. Alle pfuschen da rein, Sowjetunion, USA, Belgien. Und das ist auch dieses große Problem, dass im Rahmen der Dekolonisation, es wurden ja niemand darauf vorbereitet. So die Leute, die da Verwaltungsbeamte, Regierung, hohe Militärs und so waren, sind alle abgehauen. Und was halt blieb, sind halt so mittelrangige Militärs. Gibt es aus Uganda diese Wahnsinnsgeschichte über Idi Amin. Mhm. Auch sehr gut nachzuhören bei Good Old Robert Evans. Genau, kolonialen Eliten sind weg und die lokalen Leute machen da so ihr eigenes Süppchen. Und wir hatten ja darüber gesprochen, bei der Berliner Konferenz, bei der Kongo-Konferenz, als die da besoffen mit dem Edding die Grenzen gezogen haben. Ganz viele unterschiedliche Religionen, Ethnien, Leute, die überhaupt nicht viel miteinander am Hut haben, sind in einem riesigen Staatsgebilde zusammengewurstet worden. Patrice Lumumba wird unter Beteiligung der CIA, des belgischen Geheimdienst und einem seiner Gegner, Moise Tshombe, ich weiß, ich spreche die Namen alle falsch aus heute und an anderen Tagen auch, wird ermordet.
Ja.
Und dann geht es wild hin und her. Es wird chaotisch und es gibt ganz viele unterschiedliche, Parteien. Am Ende vom Lied ist Mobutu Sese Seko am Ruder. Mhm. Und der Kongo wird dann irgendwann zu dem Staat Zaire. Und Mobutu richtet da eine jahrzehntelange schauerliche Diktatur und Kleptokratie ein mit Personenkult, mit allem Zip und Zap, machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Wir bleiben aber jetzt in den 60er Jahren, denn wir müssen ja auch irgendwann zurück zu Siegfried Müller.
Richtig.
Zwischen 64 und 67 gab es den sogenannten Simba-Aufstand, getragen von ehemaligen Weggefährten.
Tigern. Nee, wer ist Simba nochmal? Simba ist,
der ist im Dschungelbuch. Na, Sepen, ja, König der Löwen, glaube ich.
König der Löwen, genau. Löwe. Tiger gibt's ja gar nicht.
Bin ich aber auch nicht textsicher.
Nee, ich auch nicht.
Gut. Genau, ehemalige Weggefährten Lumumbas, die haben Unterstützung teilweise aus China und der Sowjetunion und später auch von Che Guevara, der in seinem Tagebuch
auch... Ach, das stimmt, hat. Klar, der hat rüber gemacht, genau. Ja. Mhm. Also Che Guevara hat irgendwann mal nicht nur wir, der hat ja versucht, der war ja eher so einer der aktiven Tat und nicht so einer, der Politiker werden wollte, wie sein Kumpel Castro, der dann da Kuba halt geleitet hat, sondern der hat sich dann ja immer schön in die Action gestürzt und wollte irgendwelche Revolutionen hier und dort machen. Was ihm dann letztendlich auch da in Bolivien oder wo das war, den Kopf gekostet hat.
Genau, sozusagen im Alleingang die Revolution exportieren.
Genau.
Also sein Gedanke. Genau, und da gab es eben diesen Simba-Aufstand. Um den niederzuschlagen, holte sich der damalige Machthaber, der aus dem Exil zurückgekehrte Moise Tshombe, tatkräftige Unterstützung von Mad Mike Hoare, einem Iren, der eine schlagkräftige Söldnertruppe aufbauen sollte. Kurze Pause und kurzer Schwenk in die Populärkultur. Die Wildgänse kommen. Hast du den gesehen?
Ja, Kriegsfilme, dafür war ich natürlich immer zu pießig unterwegs. Deswegen weiß ich, dass es den gibt, aber ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe.
Söldnerklamotte, die sich darum dreht. Und kann auch mit Hardy Krüger. Kann sein, dass die Rolle von Hardy Krüger auch an unserem Siegfried Müller angelehnt ist. Gut. Und ja, das ist, also das hat auch resoniert bei den Leuten in der Popkultur. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und genau, Ziel war westliches militärisches Know-how. Leute sind erfahren durch irgendwie europäische Konflikte, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Da gibt es halt sehr viel erfahrene Soldaten und eben auch überlegene Bewaffnung, die wissen, wie man mit dem Equipment umgeht.
Und wie man wo irgend so kleine Aufstände halt auch platt machen kann.
Ja. Also es geht halt in erster Linie um überlegene Feuerkraft. Da gibt es Schauerlöser. Okay. Gehen wir gar nicht so sehr ins Detail. Da können sich die Leute ja selber denken, wie das aussieht, wenn die einen MG haben und die anderen Speere. Ja. Hoare, es wird geschrieben H-O-A-R-E. Ich nenne einfach Hoare, like fucking Hoare. Passt auch ganz gut. Er rekrutiert unter anderem in Südafrika. Und Siegfried Müller bekommt Wind davon. Er ist jetzt schon 44. Und einer der Ältesten, der insgesamt 700 Mann starken Truppe im Aufbau. Und er bekommt das, was ihm von der Bundeswehr und auch von der Wehrmacht immer verwehrt geblieben ist, einen Offiziersrang.
Yay!
Und ich muss auch sagen, da gibt es einige ganz tolle Sachen als Quellen über Müller und die ganze Geschichte. Und lustigerweise, ich war gestern bei einem Freund und der Schwager von dessen Freundin hat ein Buch über Siegfried Müller geschrieben.
Ah, ja, das ist verrückt.
Dementsprechend, hoffentlich hört er das jetzt hier nie. Wenn nicht, Shoutout, gutes Buch, danke. Und vielleicht holen wir demnächst mal, wir müssen auch demnächst mal Interviewgäste reinholen, die dann kompetenter sind als wir.
Richtig.
Genau, was ich sage, es gibt halt auch ein paar Anekdoten, die, sagen wir mal, so eher so eine so verherrlichende Literatur. Und da gibt's halt Sachen. Hoare war sehr begeistert von Siegfried Müller aus mehreren Gründen. Er hat so gesagt, he was as Prussian as a Pickelhaube. Und er war sehr beeindruckt davon, dass Müller eine Schreibmaschine mitgebracht hat in den Kongo. Angeblich ein Zeichen für einen erfahrenen Soldaten.
Ja, also, kennt man ja, wie man am Schützengraben liegt und dann erstmal irgendwie die Depeschen formuliert.
Vielleicht ist es so
Trommelfeuertechnik.
Vielleicht ist es auch, dass man sich so schon mal an das später denken muss und so seine Memoiren live verfasst. Und was auch Eindruck und was natürlich auch Eindruck gemacht hat, war Müllers eisernes Kreuz. So die Geschichte. Ha, der hatte wohl zwei, eins hatte er am Pyjama. Das hat er halt immer getragen. Und wenn du dir die Bilder aus der Zeit anguckst, die dann später entstehen, immer eisernes Kreuz dran.
Ja, da kann man nur zu sagen, die Jugend scheint sehr zu prägen fürs weitere Leben.
Ja, und
können wir das dann mit 15 abholt oder was auch immer sein eisernes Kreuz? Nee, 25, dann
ja.
Ist es 45 immer noch ganz geil.
Ja. Und ich stelle mir das halt so, wenn du diese Typen, die sind dann alle teilweise noch jünger. Und man merkt halt so bei vielen, da gibt es dann halt auch Dokumente darüber, so wieso macht ihr das? Und es wirkt halt so, das sind halt nicht so die kommen halt gar nicht so als die toxischen Mordbuben daher, sondern so eher so dieses, die kennen nichts anderes und das gibt ihnen Struktur. Das Militärische. So, dann hat man was zu tun. Und ja, halt auch so ein vehementer Antikommunismus bisschen wohnt denen da auch inne. Kommen wir gleich nochmal zu. Und ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail, wie jetzt die Kampfeinsätze, aber das erste Kommando läuft so. Müller kommandiert ein paar Leute, die greifen.
Wie war das so organisiert von der Struktur her? Weißt du das irgendwie? Also ist das, wenn das, also 700 Leute war das so ungefähr? Oder ist es noch größer geworden? Okay. Und dann, wie teilt sich denn sowas auf? Werden dann da 700 Leute irgendwo hingeschickt oder sind hier 10, 20 dort und dann nochmal 30 da und die machen Hinterhalte oder überfallen halt irgendeine Ortschaft?
Ja. Ich habe mich jetzt nicht genau mit den Organisationsstrukturen oder der Militärtaktik beschäftigt, aber ja, habe ich gleich noch was zu. Es ist erstmal, er kriegt sein erstes Kommando. Ich weiß nicht, wie viele Leute da unter ihm arbeiten, aber sie greifen eine Ortschaft an, werden zurückgeschlagen. Die ersten zwei deutschen Söldner kommen ums Leben. Bumm.
Ja.
Und nach diesem Fehlschlag wird Müller entlassen. Nee, warte. Befördert? Ich habe mich kurz verlesen.
Skriptfehler,
ja. Ja, wird zum Hauptmann befördert und er wird beauftragt mit dem Aufbau des 52. Kommandos aus Deutschen, Belgier, Niederländern und 150 Soldaten des kongolesischen Heeres.
Das sind doch bestimmt niemals 51 andere Kommandos gewesen, das ist doch bloß, damit es besser klingt.
Ja, genau. Vollkommen richtig. Nochmal zur Erinnerung, das sind die Regierungstruppen.
Ja.
Das ist jetzt
die sind dann gemerged worden quasi.
Ja, die hier geht man mit den Leuten mit den Knarren mit.
Ja.
Und erneut führt er seine Truppe da in den Kampf. Er greift die Stadt Bönde an, wird aufgehalten. Der deutsche Söldner Fritz Kötteritsch stirbt und die Hälfte von Müllers Söldnern macht sich davon.
Ah.
Das Ganze ist ja, wenn sich Staaten so Mordbuben anheuern, das ist nicht ganz die feine englische Art. Und wieso wissen wir eigentlich so viel darüber?
Ja, wahrscheinlich, weil Leute irgendwie interessante Biografien geschrieben haben, was für tolle Kriegshelden sie waren.
Mhm. Einmal das, hinten raus ein paar Memoiren. Aber
Kriegsverbrechen, die von der anderen Seite dokumentiert werden, von der Gegenseite.
Na, schön wär's. nee, es gab westliche Journalisten im
Kongo,
die haben darüber berichtet, dass Tshombe seine Truppen mit westlichen Söldnern aufbieft. Und über Müller haben wir zwei sehr interessante Quellen. Ende 1964 reisen zwei Journalisten des Stern in den Kongo. Mit reichlich Kohle und reichlich Bier schlagen sie sich zu den Söldnern durch, weil ja, das macht halt gut Auflage. Ja, es ist Enthüllungsjournalismus vom Feinsten. Und einer dieser Journalisten ist Gerd Heidemann.
Sagt mir jetzt direkt nichts. Sollte mir das was sagen?
Doch, du kennst Gerd Heidemann. Hitler-Tagebuch Heidemann.
Ach so. Ah. Ja. Ah, das ist ja gleich im gleichen Hause geblieben die ganze Zeit.
Ja. Klar, ich glaube, den fanden sie geil beim Stern. Er hatte halt, wie gesagt, ich zitiere jetzt ein bisschen aus Stonk,
ja.
dem Film, wo es ja auch über um die Hitler-Tagebücher geht. Ja, und dann sagen wir, Harald Junke spielt ja dann einen von Gruner und ja, schmierig ist er, schmierig, aber ein Spürhund. So, ja, das kommt auch eine Art Doku, wo er dann, wo sie ihn auch zu Wort kommen lassen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, der gute Gerd Heidemann lebt nämlich noch. Ja, Shoutout, hallo. Doku gibt es auf YouTube und ich lade jedem ein, sich mal ein Bild dazu zu machen. Er blättert da halt so durch seine Fotos und auf einem ist er, ja, guck, da habe ich mich selber mit aufs Foto gepackt. Also als sehr frühes Selfie hat er auch dabei. Und er fand das halt auch richtig geil, glaube ich. Und in dieser Doku unterlegen sie es dann auch mit Sympathy for the Devil.
Ah, sehr
das
gut.
Ist, ja. Also er fühlt sich da richtig embedded. Und wenn man sich das so, macht sich am besten jeder mal selber einen Eindruck von. Ich habe den Eindruck, dass er sich da ganz schön in die eigene Tasche lügt.
Ja, aber er sieht sich selber als irgendwie objektiven Kriegsberichterstatter.
Ja, natürlich. Ja. Gleichzeitig aber halt auch als geilen Typen. Und der ja. Da jetzt auf dem, ja, und dann ist da die Granate da und da eingeschlagen, da habe ich eine halbe Minute vorher gewesen. Also er hat da richtig so, er hat sich da halt auch richtig embedded.
Ja, verstehe.
Genau. Heidemann trifft seiner Aussage nach, hat irgendwie Jeep dabei mit voller Bier und trifft auf die geflüchteten Söldner Müllers. Und er bringt die Deserteure zurück zu Müller. Müller freut sich sehr, findet es super. Ah, da kommt ein Journalist, der hat Bier dabei, die saufen den ganzen Tag. und er lässt sich dann auch ganz toll in Szene setzen. Gibt es wundervolle Bilder mit kurzen Buchsen, Eisen, Kreuz und Speer.
Weil die ja mit dem Speer gekämpft haben.
Wahrscheinlich irgendjemand, den sie da abgeschossen haben, das weggenommen. Und ja. Er hat auch. Und da wird halt auch nicht gesagt, da gibt es halt unterschiedliche Aussagen darüber, wo die Totenköpfe herkommen. Sein Jeep hat er auch mit einem Totenkopf garniert.
Schön.
Ja, es gibt tolle Bilder, die Heidemann an den Stern liefert. Und was der Stern da druckt, das ist halt schon sehr, sehr voyeuristisch und aber auch irgendwie Kolonialherrenmanier.
Ja.
Ich glaube, Kriegsberichterstattung ist immer dünnes Eis. Aber letzten Endes ist er wieder Weiße schreiben über Weiße und dann kommen so zwei Weiße wie wir, die drüber über die anderen Weißen. Aber wenigstens machen wir uns über die lustig. So, bumm.
Sehr schön, ja.
Ja, irgendwann kommt Mike Hoare, der Chef von das Ganze, vorbei, weil die Stimmung im 52. Kommando wohl nicht so gut ist. Stellt dann fest, dass da ein Journalist rumlungert. Schmeißt Heidemann achtkantig raus. Und Müller wird entlassen.
Nee, jetzt wirklich wieder nicht
befördert. Wieder befördert. Ich habe mich zum Major. Und hat noch diesen oder jeden Kampfeinsatz und verlässt den Kongo einigermaßen erfolglos im Jahr 1965.
Ja.
So. Kommen wir zur anderen
Stelle. An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause, um hier nochmal die Aufnahme zu sichern. Die Werbung.
Und ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Quellen.
Ja.
Nebst Heidemann. Und da haben wir die andere Quelle, das sind dokumentarische Aufnahmen zweier Filmemacher aus der DDR, Walter Heinowski und Gerhard Scheumann.
Okay. Die auch darum geeiert sind?
Nein, die treffen nach dieser ganzen Geschichte in Siegfried Müller, mittlerweile auch bekannt als Kongo Müller.
Okay.
Und das ist halt heute der. Das war halt so, als ich halt über Roland the Headless Thompson Gunner nachgedacht habe, da gab's auch Kongo Müller, da gab's doch was. Und das war mein Auslöser jetzt für die Folge. Und die beiden treffen sich mit ihm, die haben eine Westakkreditierung und treffen sich in München mit Müller.
Ist das zeitnah oder viel später?
Auch zweite Hälfte 60er.
Ja.
Und die machen den Film Kommando 52. Also das ist halt so, die zeigen es halt. Letzten Endes dieser ganze Konflikt auf beiden Seiten, fürchterliches Mordbubentum, Menschenrechtsverletzungen definitiv auf beiden Seiten. Du kannst halt, weiß nicht, die Guten, da gibt es keine Guten. Da gibt es irgendwie da gibt es Leute im Kongo, denen es schlecht geht. So hinten raus
durch die Scheiße. Halt drum, wer da Chef sein darf, ja.
Ja, genau. Und das ist sozusagen jetzt die andere Seite. Und die machen den Film Kommando 52 und in einem haben ein Münchner Filmstudio angemietet, sagen ihm, ja, wir sind vom Deutschen Fernsehfunk. Und das hat Müller wohl nicht überrissen, was der Deutsche Fernsehfunk ist.
Ja.
Nämlich das DDR-Fernsehen. Und es ist, das Ding gibt es auch dann später eine Doku sozusagen über die Doku unter dem Titel der lachende Mann, ebenfalls auf YouTube zu haben. Und er erzählt frei von der Leber weg und lächelt die ganze Zeit. Und diese beiden Interviewpartner gehen sehr respektvoll miteinander um. Und es ist unglaublich, was für ein gewähltes Hochdeutsch, die miteinander reden. Also dieses sprachliche.
Von der Form her und der Inhalt ist irgendwie ziemliche Brutalität wahrscheinlich.
Ja. da gibt's auch haufenweise Zitate. Ich habe mir mal so ein, zwei Sachen. Sagt halt, vor 20 Jahren habe ich für das großdeutsche nationalsozialistische Reich gekämpft. Heute kämpfe ich für den freien Westen. Also man hat es halt ganz. Das ist so auch deren.
Beides gegen die Sowjetunion. Das ist doch ungefähr das Gleiche.
Das ist so deren Kontinuität. Und ich glaube, hinter den Kulissen haben sich die beiden DDR-Filmemacher schön die Hände gerieben. Der packt nämlich dann halt so aus. Und das Ganze wird dann in der DDR halt ein Film. Und das soll halt zeigen, der Imperialismus, der Faschismus und der Militarismus des NS-Regimes, der west fort in der Bundesrepublik und den...
Alles eine Kontinuität, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ja.
Genau, es ist. Und wird dann irgendwie später wird Heinowski und Scheumann vorgeworfen, sie hätten ihn betrunken gemacht. So, und ihre, sage ich so, ne, Zitat, Müller hat mit schlafwandlerischer Sicherheit nach dem Pernod gegriffen. Ja, es ist so eine White Man's Burden auf Anis Schnaps. Also er gleitet da halt auch richtig, man kann das sehen, das ist ähnlich wie eine Folge von Geschichte ungenügend, wo der Protagonist im Suff abgleitet.
Und nicht mehr zu stoppen ist. Ja.
Er labert und entschuldige bitte, dein Redeanteil ist heute wirklich gering, aber ich bin on fire. Sorry about that.
Ja. Du hast ja auch die Infos, ich weiß ja nichts.
Ja, das mit dem Jeep habe ich erzählt, das mit dem Eisernen Kreuz, na klar, Schnitt auf das Eiserne Kreuz, da ist natürlich das Hakenkreuz drauf und der Film kriegt, wird halt in der DDR verbreitet und soll halt das Klischee vom imperialistischen westlichen Mordbuben da weiter verbreiten. Und im Westen ist der Film verboten.
Ach so, okay.
Es ist halt auch die so ein bisschen auch der Widerstreit zweier Mediensysteme. So, auf der einen wird ja, guck mal hier, das ist hier, die machen was gegen die Sowjets, guck mal da. Und also letzten Endes wird halt aus so einer verkrachten Soldatenkarriere und diesen ganzen Typen, die irgendwie keinen Fuß fassen im zivilen Leben und sich dann halt für alle möglichen Sauereien einspannen lassen, halt auch eben der Systemkonflikt deutlich.
Und im Westen ist es dann verboten. Also erstens sieht man ja mal, dass da offensichtlich auch Sachen verboten werden, die nicht in das politische Kalkül reinpassen, weil das einfach dann Ostpropaganda ist oder was.
Da wird unser armer Siegfried Müller hier, die haben den betrunken gemacht, alles erstunken und erlogen, aber hä?
Ja.
Wie gesagt, okay. der Pernod.
Ja.
Wir müssen auch sagen, es gibt auch andere Anis-Schnäpse, Ricard, mir fallen keine anderen ein. Wir werden hier nicht gesponsert.
51.
Ja, Siegfried Müller stirbt 1983 in Südafrika an Magenkrebs. Warren Zevon stirbt 2000.
Da fühlt er sich wohl.
Warren Zevon stirbt 2003 an Lungenkrebs. Der Kongo hatte weniger Glück. Und wurde auch um die Jahrtausendwende wieder von blutigen Bürgerkriegen gebeutelt. Also es ist echt, Kongo ist traurig. Also, naja. Und jetzt müssen wir den Bogen natürlich wieder zurückspannen.
Zu Didi Hallervorden.
Zu Didi Hallervorden. Und du sagtest ja, sein filmisches Werk kennst du nicht. Und das ist auch ganz gut so, weil das hätte nämlich viel viel verraten. Es gibt den Film aus den frühen 80ern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch zu Müllers Lebzeiten im Kino lief, ob er sich da nochmal persifliert sehen konnte. Didi und die Rache der Enterbten. Dieter Hallervorden spielt da mehrere Rollen. Das war der alte Bömmelmann, so ein reicher Typ, hat mehrere Erben. Also einmal Didi als Didi, der so der gute Protagonist ist. Und dann gibt es halt auch so irgendwie noch die anderen Verwandten, die halt auch so eine eklige Mischpoke ist. Und da gibt es eben Kongo Otto.
Ach so, ach was.
Ja, und das ist halt Schnitt. CIA, was? Ja, also erst dann da irgendwie, dann haben sie da irgendwo in Babelsberg, fahren sie da mit so drei Jeeps rum und haben eine Nebelkerze und es ist dauernd um ihn rum, werden Leute erschossen, Versager. Und man merkt, also einmal merkt man, dass Hallervorden da richtig Bock hat. Ja. Und es ist halt genau dieser Kongo Müller persifliert. Der hat auch auf dem Jeep, den sie da gefilmt haben, auch einen Totenkopf drauf und ja. Also ganz klar, dementsprechend muss Kongo Müller auch in der im bundesrepublikanischen Bewusstsein auch eine gewisse Relevanz haben. Ich hatte meinen Vater nochmal gefragt, der war so, ja, da klingelt was, ich muss ihn noch ein bisschen nachbohren und dann fiel es ihm wieder ein.
Ja, aber das würde ich interessant, weil sowas ist ja aber auch total vergraben heutzutage, so ein bisschen in der Welt. Also man, das weiß ja kein Mensch mehr, so ein bisschen. Da sieht man auch mal, was für eine andere Welt das auch noch so ein bisschen war vor. Ist ja auch schon wieder 50, 60 Jahre her teilweise. Ja. Aber Babelsberg werden sie wohl nicht gedreht haben, fällt mir gerade so ein.
Shit, ja, ein guter Punkt.
Warum sind denn da alle gedreht? Haben die nicht alle in München gedreht?
Ja.
Oder wo waren da die Filmstudios?
Ja. Ja, Studio Hamburg, aber da wurde mehr Fernsehen gemacht. Aber das muss Bavaria Studios irgendwo im hier Unterföhring oder Niedergiesing irgendwas gewesen sein, ja. Ja. Well spotted, dankeschön.
Ja, das ist mein Job. Ja, Kongo Müller, ich werde das auch mal versuchen, nochmal zu beobachten, weil mir war das null ein Begriff und ich bin ja auch noch ein Kind der alten Bundesrepublik. Und mit stapelweise Spiegeln der Eltern im Keller aufgewachsen, also der Zeitschrift und nicht echten Spiegel. Insofern, da kriegt man ja doch eine ganze Menge mit als Kind eigentlich oder als Jugendlicher. Mhm. Aber das habe ich auch noch nie gehört. Und vor allem, dass dann so jemand wie, vor allem, dass das dann in so einem Film wie beim Hallervorden, der ja nun wirklich einfach nur so eine allgemeine Humor-Sache, die jeder kannte, aufgenommen wird, muss ja wirklich eine Wichtigkeit gehabt haben auch. Zumindest die Figur eines deutschen Typen, der in die Welt rauszieht, um halt sein Kriegshandwerk fortzusetzen. Das ist ja offensichtlich so eine stehende Figur, die halt irgendwie bekannt war.
Ja, da gab es bestimmt noch ein paar andere. Nur Siegfried Müller hat sich halt
Togo Thorsten.
Gerne, ich bitte?
Togo Thorsten.
Ja. Naja, Müller hat halt sein Gesicht dann gerne in die Kamera gehalten.
Ja.
Und ich glaube, das war so seine Staying Power. Und der Stern, damals Riesenreichweite. Und lustigerweise in meinem Elternhaus wurde auch der Stern gelesen bis zum gewissen Zeitpunkt.
Ja. Gab ja nur zwei Sachen. Es gab den Spiegel und den Stern. Ja. Und der Stern war immer so ein bisschen wilder. Und der Spiegel war der für die Intellektuellen.
Ja. Das war auch mein Ticket in die Welt von Frauen oben ohne. Also das hatte ja auch irgendwie Henry, Naturvölker, Ast rein aufs Titelblatt, ja. Wie sagt die Titanic schon, das Titelblatt heißt Titelblatt, weil es Titten hat, haben sie Henry Nann in den Mund gelegt.
Ja, sehr treffend.
Ja.
Aber Stern ist mir nie so richtig begegnet, das stimmt schon. Ja.
Das war halt eher so die Bildreportage. Und Heidemann hat halt auch wirklich abgeliefert. Du musst dich den Stern eigentlich nochmal raussuchen mit den Bildern. Ja. Es ist auch wirklich, die haben auch wirklich halt so Leichen und so weiter. Und in dem, wie sie auch so befreit erzählen über Folterungen und so weiter, es ist zum Kotzen. Ja. Dementsprechend fickt Kolonialismus, fickt Imperialismus. Und wie sagte Warren Zevon als sterbenskranker Mensch, wenn er den Letterman fragte, hast du irgendwie Worte für die Nachwelt? Und Warren Zevon sagte, geht ab und zu mal zum Arzt. Und enjoy every sandwich. Und ja. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, auch an die Leute da draußen. Enjoy every sandwich. Und wir sehen uns gleich bei mir zu Hause.
Sehr gut. Ja, da kommen wir, das kriegen wir hin. Und die anderen Menschen hören wir demnächst, wenn es wieder heißt, wenn Janni Imhoff irgendein komisches Thema bei sich im Urlaub ausgräbt.
Dann wird wieder das Bismarckometer angeschmissen.
Oh ja.
Ciao, gut. Macht's gut.
Ciao. Jingle out. Tschüss. Jingle bells.